gerade die ersten Minuten, wir wissen eben, dass das Gehirn zum Beispiel ein Organ ist, das ohne Sauerstoff ganz, ganz schlecht funktioniert, beziehungsweise das dann halt schnell Schäden hat, die eigentlich irreparabel sind. Ne? Viele andere Organe im Körper halten einen Sauerstoffmangel relativ gut aus. Ne? Aber gerade ums Gehirn geht es uns halt. Und wenn dann die ersten 10 Minuten gar nichts passiert, bis die Rettung zum Beispiel kommt oder bis qualifizierte Hilfe kommt, ja, dann können die nachher so gut arbeiten, wie sie wollen. Es wird nicht mehr das herauskommen, was wir gern hätten. Ja. Sprich, dass der oder diejenige da ohne Folgeschäden hinausgeht.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, alles gut.
Ich hätte mir noch ein paar TikTok-Videos anschauen
sollen, bevor wir das machen. Hätte ich wirklich tun sollen. Genau. Ich hab's wahrscheinlich studiert.
Das war die Aufgabe,
oder? Ja, genau. An TikTok-Tanz, wobei mir das eigentlich unmittelbar zum Gespräch führt. Peter, Bee Gees oder Rolling Stones?
Rolling Stones, das letzte Mal im Spielfeld, da war ich aber noch ziemlich jung.
Okay.
Und die Rolling Stones waren auch noch jünger und ich mir dachte, die kommen sicher nie wieder nach Österreich oder werden nie wieder eine Bühne betreten. Da habe ich mich gescheit geirrt,
bist du falsch. Ja, weil der Mick Jagger auch immer ein bisschen so nach Reanimation ausschaut, wenn er auf die Bühne kommt, aber der ist, glaube ich, nur relativ fit. Ja. Ich denke mir übrigens dasselbe. Ich bin auch eher Rolling Stones als Bee Gees-Fan. Warum spreche ich das an? Wahrscheinlich wegen Stayin' Alive.
So eine schöne Einleitung,
über die mache ich mir auch schon tagelang Gedanken. Stayin' Alive ist offenbar der Rhythmus, in dem man Reanimationsmaßnahmen, also die Thoraxkompression oder die Kompression vom Brustkorb vornehmen soll. Das werden wir herausfinden, ob das tatsächlich stimmt.
Ja, das ist spannend, weil ich habe das gelernt, dass das der Radetzky-Marsch ist, aber ich höre wahrscheinlich mehr Ö1 als du.
Ja,
das ist jetzt meine Hypothese dazu.
Das wird sein. Was ist überhaupt Ö1? Nicht, kann man da als Frage stellen. Wir haben heute zwar wirklich hervorragende Gäste, die wahrscheinlich die Unterscheidung Radetzky-Marsch oder Stayin' Alive oder mir gefällt da ganz gut Honky Tonk Woman, wobei das wird womöglich vom Rhythmus vielleicht ein bisschen zu langsam sein für Reanimation.
Aber kann das jeder wieder bejahen? Mir sagt das gar nichts. Magst du das kurz anstimmen?
Nein, Jesus und Maria, das glaube ich, werde ich vermeiden, weil sonst steigen wahrscheinlich die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer raus. Was heute auch besonders ist, wir nehmen heute den Podcast auch als Video Podcast auf. Das heißt also, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können uns auch beobachten. Sie sehen auch zwei junge Herren, die im Haus, im Universitätsklinikum, im Grunde sich sehr viel mit Reanimationsmaßnahmen beschäftigen. Das ist auf der einen Seite Patrick Bernersdorfer, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Leiter einer Intensivstation, also pflegerischer Leiter einer Intensivstation im Haus, und Markus Korntheuer, teuer, nicht, sagt man wahrscheinlich korrekterweise, ebenfalls diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im Haus, und ihr beide seid EAC-Provider.
Ich glaube sogar Instructor.
Genau. Instructor, okay. Womöglich.
Was immer das auch ist, aber.
Womöglich kannst uns du uns da gleich aufklären, Patrick, was ist denn ein EAC-Provider?
Ja, also
oder Instructor.
Im Grunde genommen ist der ERC, also das Europäische Reanimation Council, die sich mit alles rund um die Reanimation beschäftigen und die halt auch Ausbildungen sowohl für Laien, also für Leute, die nichts damit zu tun haben, medizinisch zur Verfügung stellen und anbieten, bis hin zu Experten, also Ärzten, die tagtäglich was damit zu tun haben, und da quasi die neuesten Guidelines, also die Rahmenbedingungen für den Reanimationsablauf quasi erlernen, also weitergeben und da vermitteln. Und wir haben da quasi 2018 gemeinsam einen Kurs machen dürfen, vom Haus sind wir geschickt worden und sind seitdem auch teilweise als Instruktor beim ERC tätig.
Okay, das heißt, wir sind mitten im Thema, Oliver, das Thema ist heute Erste Hilfe. Ja? Genau. Und dieses Thema Erste Hilfe beschäftigt uns seit dem Podcast der Folge 25 mit der Frau Primaria Mascherbauer, So bleibt ihr Herz im Takt. Und bei dieser Folge So bleibt ihr im Herz im Takt, im Nachgang haben der Oliver und ich uns darüber unterhalten, dass Erste Hilfe ja ganz, ganz ein wichtiges Thema ist. Wir sollten einen eigenen Podcast darüber machen und deshalb heute Videopodcast mit eigenen Sequenzen dann, wo ihr beide euer Fachwissen für unser Publikum auch via Bild zur Verfügung stellt, weil das eine ist, drüber reden rein theoretisch, wie mache ich eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wie mache ich eine Herzdruckmassage, wie mache ich eine Seitenlagerung, eine stabile, und das andere ist es zu sehen. Ich glaube, es ist viel einfacher, diese Dinge muss man gesehen haben, und in weiterer Folge muss man am besten Fall selbst einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, und wenn der letzte im Rahmen des Führerscheins war, dann ist es vielleicht bei manchen Personen, also bei uns zwar, war das schon ein Randl her. Ne?
Also mein letzter Reanimationskurs ist sicher schon, weiß ich nicht,
voriges Jahr wahrscheinlich gewesen, weil du als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger
jetzt ja einen Kurs machst. Ne? Das stimmt. Allerdings, meine letzte Beschäftigung war gestern in Schallerbach.
Wollte ich gerade fragen, wann war der letzte Erste-Hilfe-Einsatz privat?
Achso, Einsatz war es keiner, aber ich hab mir zumindest die Unterlagen, die mir da zur Verfügung stehen, habe ich mir durchgelesen, und da ist mir auch gleich was aufgefallen, was vielleicht für die, was der Markus auch wahrscheinlich gut beantworten kann. Man muss wahrscheinlich unterscheiden, nicht jetzt die Reanimation in einer Krankenanstalt oder in einer Gesundheitseinrichtung von der Reanimation zu Hause. Wo würdest denn du da den Unterschied sehen?
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass wir, wenn wir jetzt im Krankenhaus erinnern, reanimieren, davon ausgehen, dass man eigentlich alle Profis sind, die das da regelmäßig auch üben und beüben. Und dementsprechend habe ich natürlich auch relativ schnell viele Helfer zur Verfügung. Ja. Mhm. Das ist was zu Hause wahrscheinlich definitiv nicht so ist, sondern da ist es wirklich auch entscheidend, dass derjenige, der dazukommt zu dieser Situation, auch entsprechend handelt. Ja. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, das, was ich gesagt habe, wenn wir da erinnern, sagen wir, haben viele Helfer da, dann will ich zu Hause auch relativ rasch Helfer da haben, und dafür muss ich mal unbedingt relativ am Anfang einen Notruf absetzen, weil sonst kommen halt keine Helfer. Ne. Das kann aber auch schon sein, der Hilferuf, dass mir vielleicht der Nachbar helfen kommt oder das erwachsene Kind, das im anderen Zimmer ist, helfen kommt, je nachdem, was ich halt für einen Notfall dann habe. Ja, sonst, was erwarten uns sozusagen im Klinikum für Notfälle? Wir haben ja hier ein Herzalarmteam zur Verfügung. Das heißt, wenn auf einer Normalstation jetzt der Notfall passiert, dann wird ja das Herzalarmteam dazugerufen. Da kommen auch dann dementsprechend gut ausgebildete Menschen noch dazu. Aber auch die sind angewiesen, dass bis dahin schon auf der Normalstation eben gute Erstmaßnahmen gemacht werden. Ne? Gerade in der Ersten Hilfe, die ersten Momente sind meistens mitentscheidend für den weiteren Verlauf. Ja. Das heißt, da ist ganz wichtig, von Anfang an eben ruhig bleiben. Das heißt, nicht jetzt die Nerven verlieren. Ja. Ist natürlich leicht gesagt, ja, wenn man so eine Situation nicht gewohnt ist und wenn das der eigene Angehörige vielleicht ist, der Unterstützung braucht. Aber Gott, da deswegen ist es umso wichtiger, sie zu sammeln und vielleicht auf das zurückzugreifen, was man mal in einem Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat, und da wieder das Auffrischen von dem, ja.
Bevor wir jetzt über den Begriff Reanimation sprechen und was bedeutet das eigentlich, würde ich gerne am Anfang anfangen, nämlich du hast gesagt, einen Notruf absetzen, ja. Damit ich überhaupt in die Lage komme, einen Notruf abzusetzen, ist wahrscheinlich die erste Voraussetzung, einmal zu erkennen, wann handelt es sich denn um eine ernsthafte Situation, um eine Notfallsituation quasi. Wann, wie erkenne ich das?
Und ich glaube, man muss trennen, nicht zwischen zu Hause und Klinikum. Zwischen zu Hause und wahrscheinlich einer Gesundheitseinrichtung.
Genau, und jetzt reden wir mal von zu Hause, passt ja, gut, hätte ich gesagt. Und wir reden nicht über einen Unfall, wo sich wer mit einem Messer einschneidet oder so, ja, sondern wir reden über den internen Notfall, das heißt Bewusstlosigkeit, etc. Und wie erkenne ich das und was sind meine ersten Maßnahmen und welche Telefonnummer benutze, weil da gibt es ja so einige.
Fangen wir an. Ja, also prinzipiell, wie erkenne ich einen Notfall zu Hause? Das ist jetzt natürlich, der Begriff Notfall ist sehr breit gefächert, denke ich mal. Also das kann ja von demjenigen, der sich jetzt akut auf die Brust greift und sagt, mir sitzt jemand auf meinem Brustkorb, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt zum Beispiel, bis hingehen zu, okay, ich spüre jetzt nur einen leichten Schmerz in meiner Hand, ist das jetzt schon ein Problem oder ist das vielleicht, weil ich mir gerade einen Muskel oder einen Nerv einzwickt habe. Ja? Also das muss man definitiv mal unterscheiden. Diese offensichtlichen Notfallsituationen, wie jemand bricht von mir zusammen, denke ich mal, die müssen wir auf jeden Fall beachten. Da bietet es sich dann auch an, direkt den Notruf zu wählen. Ja. Also wenn jetzt eine plötzlich eintretende Veränderung des Zustands kommt, wie bricht zusammen, ist bewusstlos, akuter einsetzender Schmerz, da bietet es sich an, 144 zu wählen, also den Rettungsnotruf. Ja, dann dort kommen auch wirklich, da sitzen Experten hinter dem Telefon, gerade in Niederösterreich weiß ich es aus eigener Erfahrung, weil ich doch schon einige Male heranrufen musste oder durfte. Und da wird man so gut durch das Gespräch geleitet, was zwar manchmal ein bisschen langwierig erscheint und man fragt sich schon, warum wollen die jetzt meine Telefonnummer zum Beispiel wissen, ja. Aber diese Experten, die da hinterm Telefon sitzen, sind halt auf das geschult, gingen genau nach einem Algorithmus vor, um eben auch nichts zu vergessen. Mhm. Und das ganz, ganz Wichtige ist, dass dort im Hintergrund ja schon weiter gehandelt wird. Das heißt, aber auch wenn das Gespräch beginnt und ich sage demjenigen, da ist jemand vor mir zusammengebrochen, dann passiert ja im Hintergrund schon was und der alarmiert zum Beispiel schon Rettungskräfte, sobald er weiß, wo die hin müssen. Mhm. Ja.
Mhm. Ja. Die können dann auch auf die Standarddaten zurückgreifen, wenn man via Smartphone anruft. Mhm. Und mittlerweile, glaube ich, wenn man einen Link anklickt, können sie sich sogar via Video, also wenn man ein Smartphone hat, dazu schalten. Mhm. Ja, das ist super.
Aber ich soll grundsätzlich nicht rufe 144 an mit meinem Smartphone in der Regel. Nicht. Also heute hat ja jeder im Grunde eher ein Mobiltelefon eingesteckt.
Oder 112, den Euro-Notruf, der auch beim gesperrten Telefon. Also sollte ich ja Prepaid-Karten haben und kein Guthaben mehr auf meinem Handy haben, dann rufe ich 112 an, das ist der Euro-Notruf. Und dort komme ich immer an die richtige Stelle quasi.
Und in dem Gespräch soll ich dann sozusagen das Telefon wahrscheinlich am Ohr halten oder schalte ich es auf laut? Gibt es da irgendwelche?
Also, am besten ist es, wenn man das Handy auf laut schaltet und nebenbei halt, während man Informationen weitergibt, halt um die Person kümmert, die da vor mir liegt. Ja, und kann schon erste Maßnahmen halt auch setzen. Beziehungsweise werde halt auch im Falle von dem Abfrageschema dann auch darauf hingewiesen, was ich für Maßnahmen setzen kann. Ja, die sind ja so weit gebrieft, dass sie auch die Personen, die vor Ort sind und die erste Hilfe durchführen, einfach durchführen durch die Sequenz und einer helfen und die Hilfestellung geben.
Das heißt, habe ich einen Druck auf der Brust und ich kann nur selbst telefonieren, rufe ich an, ich werde nach einem Algorithmus quasi abgefragt und ich kriege eine Empfehlung, was meine nächsten Schritte sind, kann ich selbst nicht mehr telefonieren, weil du hast es gerade gesagt, wenn eine Person vor liegt, also bin ich eine Person, die anruft und habe was beobachtet, was mache ich, wenn ich jetzt wen am Boden liegend vorfinde?
Na, die erste Sequenz wäre, ich gehe mal hin und spreche mal laut an und schaue, ob der auf meine Ansprache reagiert. Tut er das nicht, beobachte jetzt einmal, ob er ausreichend oder suffizient, also wirklich eine adäquate Atmung hat, ja, und schaut, ob er Atemzüge macht, quasi überstreckt den Kopf am besten mit zwei Fingern greife ich aufs Kinn und mit der anderen Hand auf die Stirn, überstreckt man den Kopf, dass ich die Atemwege frei mache, gehe mit meinem Ohr zu seinem Mund, ja, und mit Blick auf den Brustkorb und schaue, ob sich der Brustkorb hebt. Das mache ich maximal 10 Sekunden lang und schaue, ob da eben eine Atmung vorhanden ist beim Patienten. Ist da keine Atmung vorhanden, erstens mache ich einen Hilferuf, rufe eben die Rettung an, also 144 oder den Euro-Notruf und fange mit den Erste-Hilfemaßnahmen an, fange mit der Thorax-Kompression an.
Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, ans, was wir noch vergessen haben zu sagen, eigentlich, was vorweg ganz, ganz wichtig ist, ja. Ich sollte mir ein bisschen Gedanken machen, warum liegt der oder diejenige da vor mir, ja. Das heißt, ganz oben steht eigentlich der Selbstschutz, ja. Das heißt, wenn diese Situation unklar ist und ich nicht weiß, warum der dort liegt, ja, steht eben ganz oben, bitte, schau zuerst auf dich selbst, ja. Und vielleicht ist da Kohlenmonoxid ausgetreten oder sonst irgendwas. Also wenn wirklich offensichtliche Zeichen dafür sprechen, dass man dort nicht hingehen sollte, dann sollte man es auch nicht machen. Ja. Sondern dann kann man sich überlegen, kann ich den oder diejenige schnell von dort wegbringen? Das heißt eigentlich so Crash retten sozusagen. Oder muss ich warten, bis jemand kommt, der das kann, wie eine Feuerwehr, wie ja, Spezialkräfte in dem Fall. Ja.
Also das wäre so ein Weinkeller oder was Ähnliches,
genau, genau,
mit Gas, wo man die Umgebung anschauen muss.
Super, dass du das ansprichst.
Genau, jetzt habe ich dann festgestellt, ob eine Atmung vorhanden ist. Ich glaube, da gibt es ja auch nicht. Also ich habe gestern in der Therme gelesen, nicht? Es gibt da dieses Phänomen der Schnappatmung, wo ich halt, du hast zuerst einen Begriff gebraucht, der sehr suffizient, also ist das produktiv, was der macht. Diese Schnappatmung, glaube ich, die ist ja nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass jemand jetzt aktiv atmet. Das wäre also was, wo ich, wie soll man sagen, das recht unnatürlich wirkt, nicht jetzt für einen Laien vielleicht gesprochen.
Da geht es darum, suffiziente Atmung, geht es darum, ob der Brustkorb sich adäquat hebt, ob der Patient wirklich über den Mund ausreichend Luft zu sich nimmt. Das beobachtet man eben bei der Atemkontrolle. Ja, Schnappatmung ist einfach ein nach Luft schnappen. Also schaut auch so aus, wie man es beschreibt. Wir sagen, ja.
Genau.
Und das wäre dann aber auch ein Indiz dafür, dass ich sofort mit den Thoraxkompressionen anfange. Ja, weil das einfach keine suffiziente Atmung
ist. Ja. Jetzt sagst du nicht, der zweite Schritt ist die Thoraxkompression. Jetzt sind ja, wie soll man sagen, nicht, jetzt sind ja die Brustkörbe der Menschen unterschiedlich. Und es ist halt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich jetzt jemanden vorfinde, wo ich die Atmung überprüft habe, wo dann eine Schnappatmung vorliegt oder womöglich keine Atmung, dann hat man ja wahrscheinlich einen Vorbehalt, dass man jemanden konkret auf den Brustkorb drückt. Kann ich da grundsätzlich was verkehrt machen, wenn ich jetzt unmittelbar mit der Thoraxkompression anfange?
Also ich sage mal prinzipiell, das ist, was du ansprichst, ja, dieses man soll was tun, man soll handeln. Ja. Das ist ja das, auf das er wirklich dann ankommt. Ja. Das heißt, es muss sich jemand trauen, das zu machen. Wir wissen, wir sind Experten in dem Fach, wir haben das schon öfters gemacht. Ja. Und wir alle haben das halt irgendwann ein erstes Mal gemacht und das erste Mal ist halt zu einem gewissen Grad nicht unbedingt angenehm, ja, wenn man zu so einer Situation hinkommt und das macht. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, man funktioniert dann, ja, wenn man es macht. Und wichtig ist nur, dass man damit anfängt, dass man draufdrückt einmal. Und die ersten Momente sind halt komisch, ein komisches Gefühl. Es ist ja was anderes wie die Puppe, die ich im Erste-Hilfe-Kurs reanimiere. Mhm. Ja. Aber trotzdem, ja, eben da wirklich drüber trauen, draufdrücken, überwinden. Und was könnte passieren, dass derjenige sagt, um Gottes Willen, du druckst auf mein Brustbein und was passiert dann? Dann sagen wir, super, danke, weil dann ist nicht notwendig, dass ich Herzdruckmassage mache. So würde ich das jetzt einmal sagen. Ja. Also wenn sich der oder diejenige dann wehrt gegen die Herzdruckmassage, die beginnt, dann ist das sozusagen ein starker, sollte man aufhören und nicht unbedingt weitermachen, sondern sich eher freuen, dass es nicht notwendig ist.
Ja. Aber so grundsätzlich, wenn ich das richtig verstehe, ist gescheiter, man beginnt mit einer Thoraxkompression und akzeptiert dann gegebenenfalls halt ein leichtes Problem, das dadurch auftritt, als man beginnt verzögert mit einer Reanimation und akzeptiert halt dann ein ganz grobes Problem. Nicht? Also es ist gescheiter, zu agieren als
zuzuwarten. Ja, genau.
Und Gott, das ist ja das, was ich ja vorher, glaube ich, gesagt habe, mit dem, dass der Anfang ganz entscheidend ist, ja. Gerade die ersten Minuten, wir wissen eben, dass das Gehirn zum Beispiel ein Organ ist, das ohne Sauerstoff ganz, ganz schlecht funktioniert, beziehungsweise das dann halt schnell Schäden hat, die eigentlich irreparabel sind. Ja. Viele andere Organe im Körper halten einen Sauerstoffmangel relativ gut aus. Ne. Aber gerade ums Gehirn geht es uns halt. Und wenn dann die ersten 10 Minuten gar nichts passiert, bis die Rettung zum Beispiel kommt oder bis qualifizierte Hilfe kommt, ja, dann können die nachher so gut arbeiten, wie sie wollen. Es wird nicht mehr das herauskommen, was wir gern hätten. Ja. Sprich, dass der oder diejenige da ohne Folgeschäden hinausgeht. Ne.
Genau. Jetzt haben wir auch diese Atemkontrolle erwähnt. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, nicht, dass ich den Puls kontrolliere. Und da gibt es auch immer wieder Unsicherheit. Ich weiß nicht, Peter, weißt du, wo man den Puls kontrolliert?
Also ich würde den Puls bei den Karotiden, also da im Halsbereich, kontrollieren. Ich bin aber kein Instructor und ich weiß nicht, was man jetzt Laien sagt, wo sie den Puls kontrollieren sollen. Und deshalb haben wir ja 2 Experten da. Was wird empfohlen?
Also prinzipiell ist es bei den Laien definitiv nicht empfohlen, den Puls zu kontrollieren. Das heißt, man macht eine Atemkontrolle, die macht man wirklich diese 10 Sekunden lang, schaut, ob da jetzt Atmung vorhanden ist oder nicht. Und die Pulskontrolle hat man deswegen eigentlich hinausgenommen, weil die war ja definitiv einmal drinnen, auch in der ersten Hilfe. Und da hat man auch gesagt vor einigen Jahren noch, dass das auch gut ist, wenn der Ersthelfer das kontrolliert. Man ist aber dann eigentlich draufgekommen, dass die Ersthelfer der selber dann zittrige Hände haben und dass meistens der eigene Puls gespürt wurde bei denen, die es dann kontrolliert haben. Ja. Und deswegen sagt man, wenn der Patient oder die Patientin, die da liegt, keine Atmung mehr hatte, dann hat sie wahrscheinlich nach kurzer Zeit auch keinen Puls mehr, falls nichts passiert und dementsprechend fällt die Pulskontrolle weg. Mhm. Wenn sie jetzt sagt, wir sind Profis und ich mache das regelmäßig, weil der Peter sagt, ich bin auch schon lang diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und ich kann Puls kontrollieren, dann ist es prinzipiell nicht falsch, das zu machen. Ja. Mhm. Aber für den Laien wird es jetzt draußen nicht empfohlen, das zu machen.
Und dann wäre ich tendenziell wahrscheinlich trotzdem am Hals quasi den Puls kontrollieren, nicht auf der...
Umso zentraler am Körperstamm, umso besser. Ja. Mhm. Umso eher habe ich dann auch einen guten Puls, wenn einer da ist.
Und jetzt sind wir ja schon mitten im Thema dieser Reanimation, also der Wiederbelebung. Und jetzt wissen wir, bewusstloser Mensch liegt vor uns. Mhm. Ja, wir kontrollieren die Atmung. Hat er keine Atmung, wir setzen einen Notruf ab über 144 oder den Euro-Notruf. 112 und dann mit unmittelbar mit der Herzdruckmassage beginnen. Ja? Mhm. Ich glaube, das bringt uns wieder zu deiner wunderschönen Einleitung heute, Oliver, und zu deiner Staying Alive. Wie macht man Herzdruckmassage richtig? Ja? Also man kann nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, habe ich gelernt, ist nichts zu tun. Mhm. Das wäre gravierend falsch. Man soll tun. Ja? Was ist dabei zu beachten?
Also man positioniert sich neben dem Patienten, also neben dem Oberkörper des Patienten, sucht den Druckpunkt, also wo ich meine Arme ansetze, ja, verschränke meine Finger, gebe meine Hände übereinander und suche mir das untere Drittel des Brustkorbes. Ja. Mhm. Dort platziere ich meine Faust, ja, also meine Hand, und fange mit der Herzdruckmassage an. Und das Ganze soll in einer Geschwindigkeit ähnlich des Radetzky-Marsches sein, mit einer Frequenz von 100 bis 120 Mal die Minute. Ja. Und einer Drucktiefe muss er reindrücken bis von 5 bis maximal 6 Zentimeter. Ja.
Also unteres Drittel vom Brustkorb, und da rechnen wir, also dieses Knöcherne, was man da spürt, das ist das Brustbein das Knöcherne. Genau. Und da im unteren Drittel setze ich an. Genau. Radetzky-Marsch, das ist schon ziemlich
schon
da geht's ab. Ja.
du kennst das nicht.
Fünf Vorsinge.
Ja, das ist Radetzky-Marsch.
5 bis 6 Zentimeter Tiefe,
genau,
das heißt, das ist schon sehr ordentlich.
Das geht schon ordentlich in die Kraft, natürlich in die Substanz.
Und wie lange schafft man das?
Suffizient. Man sagt suffizient, dass es maximal 2 Minuten eine suffiziente Herzdruckmassage gibt. Ja.
Auch ihr Profis?
Auch wir Profis,
ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Auch Profis schaffen es nicht länger. Genau. Und da kann man auch was falsch machen, nämlich zu glauben, man muss nicht abgewechselt werden, oder?
Vollkommen richtig. Ja, also hier geht es, wenn man genug Personen vor Ort hat, schaut, dass man sich rechtzeitig abwechselt, wenn man schon Ermüdungszeichen hat, dass man einfach dem Nächsten sagt, hey, bitte lösen wir ab, ja. Weil wir wollen ja, dass der Patient so eine gute Herzdruckmassage erfährt, ja, dass der Outcome dann unterm Strich auch gut ist, ja, dass das Hirn auch gut mit Sauerstoff versorgt ist, mit Blut versorgt ist. Und ja, darum helfen wir zusammen und schauen einfach, dass wir uns gegenseitig ablösen und unterstützen. Ja.
Was vielleicht nur ein guter Tipp ist, weil ich das noch nicht oft gemacht habe, ist, dass ich meine Hände ganz durchgestreckt habe, wenn ich das mache. Weil das erleichtert es natürlich, dass ich mit dem eigenen Gewicht dann auch hinaufdrücke auf den Brustkorb. Ja. Und das ist dann leider was oft passiert, wenn jemand das zu lange macht, was ihr angesprochen habt, dass man dann nicht mehr hinuntergeht, sondern dass man nur tief drückt. Ja. Das funktioniert relativ gut und relativ lang, aber das wieder runtergehen funktioniert dann oft. Also wie bei den Liegestützen, runter komme ich, aber auf komme ich irgendwann nicht mehr. So jetzt übertrieben gesagt oder überspitzt gesagt. Ja. Und deswegen auch, wie ihr völlig richtig gesagt habt, das Wechseln, wenn ich jemanden anderen zur Verfügung habe, ja. Wenn ich den Luxusfall habe, dass ich mehrere Helfer habe, ja, dann abwechseln und dann halt noch 2 Minuten wieder der nächste. Ja, dann schaffen wir das auch vielleicht 10 Minuten, 12 Minuten, bis dann ein Rettungsmittel eintrifft oder bis weitere Hilfe da ist. Mhm.
Deshalb auch dieses eingangs erwähnte, nicht? Ich hole mir quasi aus meiner Umgebung, wenn ich draußen das Problem habe, auch Hilfe nicht, und sage und gibt dann wahrscheinlich auch relativ klare Anweisungen. Nicht?
Weil richtig.
Das wird dann auch notwendig sein, dass ich jemand.
Wichtig ist, dass man Ruhe bewahrt, dass man klar kommuniziert, dass man miteinander einfach jeder denselben Informationsstand hat. Und nur so funktioniert eine gute Reanimation auch bei uns im Klinikum. Ja, und da müssen wir sich oft an der Nase nehmen, einfach, dass wir dann in der Situation auch schauen, dass wir wirklich eine ruhige Atmosphäre schaffen und jeder einen Anstrang zieht.
Deshalb trainieren wir das im Klinikum auch regelmäßig und sehr oft. Ja. wie lang, jetzt bin ich draußen vor Ort, wie lang mache ich das jetzt? Diese Herzdruckmassage.
Also definitiv, bis jemand höher qualifizierter kommt, der mir sagt, okay, wir übernehmen das. Mhm. Ja, oder bis jemand da kommt und sagt, ich bin besserer Ersthelfer wie du oder ich habe halt eine medizinische Ausbildung, ich werde das jetzt in die Hand nehmen, das Ganze. Was jetzt nicht heißt, dass man gehen soll und davonlaufen dann, sondern wie gesagt, wenn viele Helfer da sind und wenn man weiß, oder wenn ich spreche jetzt zum Beispiel vom Rettungsdienst, wenn ich sehe, es kommt jemand, also es ist dort jemand vor Ort, der mich unterstützen kann, dann werde ich die Hilfe nicht schnell wegschicken, sondern werde sagen, bitte bleib da und hilf uns vielleicht und im schlimmsten Fall weiß den Notarzt ein, der dann nachkommt oder sonst was. Also bitte da unbedingt verfügbar bleiben nach so einer Situation. Und ja, im Endeffekt, wann weitere Hilfe dann kommt, auch in dem Team ein Teil bleiben. Ja.
Thoraxkompression, hätte ich gesagt, haben wir abgeklärt. Also fünf bis hoppla.
Ach, schön.
Ja, beinahe, ne? Ja. Video-Content, das wäre super, nicht, wenn ich jetzt das klar rumhaue. Wir haben geklärt, 5 bis 6 Zentimeter ein, genau. Tauchtiefe, man soll den Brustkorb dann auch wieder tatsächlich entlasten. Mhm. Das habe ich auch verstanden.
Wichtig ist dabei, nur kurz noch zum Anmerken, wichtig ist dabei, wenn ich mich entlaste, dass ich nicht mit meiner Hand ganz weggehe, sondern dass ich wirklich so leicht auf dem Brustkorb drauf bleibe und dass ich meinen Druckpunkt einfach nicht verliere.
Ja. Mhm. Jetzt war immer das Wichtige bei meinem Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs war ganz wichtig, dass man sozusagen die Frequenz kennt zwischen Thoraxkompression und Beatmung über den Mund. Wie steht es mit dem? Weil ich glaube, das ist ein bisschen sozusagen in den Hintergrund gerückt, oder?
Genau, es hat sich insofern geändert, dass in einem Verhältnis Beatmung zu Thoraxkompressionen 2 Beatmungen und 30 Thoraxkompressionen kommen. Das ist so, dass man das einfach, wenn man das allein macht und man sicher ist in dem Ganzen, dass man das dann einfach auch in diesem Verhältnis dann ablaufen lässt. Ja. 30 Mal Thoraxkompression und dann 2 Beatmungsversuche macht.
Und die Beatmung, du hast das jetzt zuerst schon erklärt, nicht? Man versucht zuerst, dass natürlich die Atemwege frei sind, also wenn da Erbrochenes drin wäre oder beispielsweise eine Zahnprothese oder was Ähnliches, das sozusagen sie in den Atemwegen irgendwie befindet, dann entfernt man das naturgemäß. Genau. Nicht? Und man versucht dann, den Kopf zu überstrecken und bläst dann quasi die eigene Ausatemluft in die
Lunge.
In die Lunge, das zu reanimieren.
Genau, vollkommen richtig.
Ja. Habe ich da eine Möglichkeit, dass ich mir das anschaue, ob das funktioniert? Nicht? Weil ich denke mir, ich sage jetzt einmal, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, dass man jemanden Luft in den Brustkorb bläst, oder?
Ich für meinen Teil mache es so, dass ich mit einem leichten Blick auf den Brustkorb das Ganze appliziere und schaue, ob sich der Brustkorb auch dabei hebt.
Okay. Ja?
Und das wäre dann die Möglichkeit, das zu überprüfen, ob das auch wirklich suffizient war.
Ja, also ich muss sozusagen aber schauen, dass das abgedichtet ist.
Genau,
also
die Nase zumachen, den Kopf überstrecken und dann Mund auf Mund und den Atemhieb abgeben.
Das ist sicher dann super. Ich werde es gut im Video herzeigen, was wir dazu produzieren. Danke an dieser Stelle an Jürgen Zahl und Thomas Wallner für die Produktion der Videos. Oliver, Selbstschutz. Hast du ein Beatmungstierchen auf deinem Schlüsselhänger, Anhänger drauf? So ein kleines Taschel, meistens steht es von einer bestimmten Firma mit 4 Buchstaben. Hast du sowas?
Gehabt habe ich es jetzt, derzeit habe ich es nicht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich zumindest im Auto so eine Maske habe.
Ah, das schon her.
Ja. Das womöglich ein bisschen erleichtert, weil man schon auch sagen muss, und ich glaube, du wirst das wahrscheinlich auch ansprechen, ne? Das ist nicht jedermanns Sache, dass er jemanden Fremden mehr oder weniger Mund-zu-Mund-Beatmung ohne irgendein...
Also wir sind ja wieder beim Selbstschutz, ja, da gibt es so Beatmungstücher, den Schlüsselanhänger. Und weil du das Auto ansprichst, das ist eine wunderschöne Frage, wie schauen denn eure Autos aus? Also der Kofferraum und der Inhalt von euren Autos?
Zusammengeräumt und
gesaugt.
Also ehrlicherweise, das Einzige, was ich mehr hab, drinnen habe als der Otto-Normalverbraucher, ja, nämlich das gesetzlich vorgeschriebene Verbandstaschel, das ja noch in der Mindesthaltbarkeit ist und sicher nicht abgelaufen ist, das ist ein Beatmungsbeutel, weil dadurch natürlich kann ich die Mund-zu-Mund-Beatmung umgehen, und das ist auch was du angesprochen hast. Wir sind halt Profis und ich kann mit einem Beatmungsbeutel umgehen. Es bringt jetzt nichts für den Laien, sich einen Beatmungsbeutel ins Auto zu legen, sondern da ist eher das Beatmungstuch. Und wenn das jetzt der eigene Angehörige ist, wo ich weiß, der hat jetzt keine schwerwiegenden Infektionskrankheiten oder sonst was und ich traue mir das zu, dann bitte mache ich Mund-zu-Mund-Beatmung, indem ich meinen Mund auf seinen Mund oder ihren Mund setze und die Nase zuhalte und versuche Luft irgendwie in den Körper zu bringen. Und wenn ich mir das nicht zutraue, dann traue ich mich schon da jetzt zu sagen, bitte einfach suffizient Herzdruckmassage machen. Ja, bis jemand kommt, ja, der so ein Device zur Verfügung hat. Ja. Und gerade bei jemand Fremden oder unklare Situation, glaube ich nicht, dass es zielführend ist. Ja, sondern dann bitte gut Herzdruckmassage machen, Hilfe rufen. Und was wir vorher schon besprochen haben.
Super. Masken, okay. Ich bin übrigens also ein Maske im Auto.
Aha. Ja. Und da halt wenig, also ich glaube, wichtig ist auch wenig Pausen zu machen. Genau. Also die Pausenzeiten immer so sehr kurz wie möglich zu halten. Also auch dann in Folge, wenn jemand kommt und so quasi den Atemweg wiederherstellt mit irgendeinem Zusatzmittel wie an Tubus oder was ähnlichem, auch da die Zeiten halt kurz halten.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Die Reanimation haben wir gut besprochen, oder?
Hätte ich gesagt. Also ja, draußen hätte ich jetzt dann Plan. Jetzt ist die Frage nicht, was unterscheidet die Reanimation draußen von einer Reanimation in einer Gesundheitseinrichtung wie ein Spital, und vielleicht einen Schritt noch zurück. Defibrillatoren, bitte.
Ein Gedanke. Wenn die Gemeinde bei uns daheim dacht, wo so ein grünes Kastel im Hof, wo der immer zugänglich ist, quasi hängt.
Ja.
Feuerwehrhaus, wo hängt das bei dir in der Gemeinde?
Ich glaube auch im Gemeindeamt.
Das Wort Glauben gefällt mir da nicht.
Ja, wie immer.
Wobei dafür gibt es ja mittlerweile auch auf Puls die Möglichkeit zu schauen, wo der nächste Defibrillator hängt.
Ah, wirklich?
Ich habe heute geschaut, allein in St. Pölten gibt es über 70 Geräte, die bei öffentlichen Gebäuden oder bei Geschäften hängen, wo man wirklich einen Defibrillator dann auch holen kann. Ja.
Okay, wir werden diese Internetseite in unseren Shownotes veröffentlichen, und da kannst auch du nachschauen, Oliver.
Wo der in der Gemeinde ist, AEDs zu finden sind. Genau, aber genau. Was tue ich mit so einem Gerät? Jetzt habe ich das in dieser grünen Box, die der Peter erwähnt hat, die sie aufklappen lässt, und wo ich dann ein kleines Kasterl, nicht, das in der Regel nur so ein Neopren-Umschlag hat, drin finde. Was tue ich mit dem? Oder brauche ich das nur in einem speziellen Notfall?
Bei uns ist es grün. Ist immer grün? Wisst ihr das?
Nein, also die Kästen kennen schon verschiedene Formen.
Ja, weil glaub, das Hinweisschild ist aber grün mit einem weißen Aufdruck drauf. Ja.
Nicht, dass dann alle ein grünes Kastel suchen und es ist gar nicht grün. Deshalb frage ich nach. Also es kann auch
andere diverse Firmen, diverse Modelle insofern.
Ja, gut, danke.
Okay. Aber wie gehe ich um? Jetzt habe ich quasi, jetzt bin ich in dieser Reanimationssituation und ich habe vielleicht irgendeinen Passanten oder mehrere Passanten, weil ich glaube, es sammelt sich ja dann relativ rasch, sammeln da leid. Und wenn ich jetzt als der die Reanimation draußen quasi leitet, dann Aufträge ausgebe, macht es dann Sinn, dass ich zu jemandem sage, du gehst jetzt bitte und holst den AED oder diesen Defibrillator?
Was heißt denn AED?
Also das ist vom Englischen Automatic External Defibrillator. Das heißt, das sind eigentlich Geräte, mit denen ich von außen einen Stromschlag, jetzt überspitzt gesagt, auf das Herz eben abgeben kann. Ja. Und das Tolle an diesen Geräten, die da draußen unterwegs sind oder verortet sind in Banken, in Gemeindeämtern oder sonst was, ist, dass die uns eigentlich sehr gut durch diese Situation schon führen können. Ne. Also dass diese Geräte sprechen mit uns von Anfang an, sobald ihr das aufklappt mittlerweile schon, die brauche ich die meisten gar nicht mehr einschalten. Und ja, vielleicht nur um das abzurunden, warum brauche ich das überhaupt, den Defibrillator in so einer Situation? Ja. Bei ganz, ganz vielen Menschen, die in einer Reanimationssituation sind, die haben ja meistens einen Herzrhythmus, wo die elektrische Leitung am Herz eigentlich nicht mehr das macht, was sie beim Normalen macht. Also so wie wir da sitzen, funktioniert unsere Herzreizleitung. Das heißt, es kommt irgendwo ein Impuls, ein elektrischer, und das geht bis unten durch ins Herz und das Herz bewegt sich regulär. Und bei jemandem, der dann da zusammenbricht und zum Beispiel ein Kammerflimmern hat, ist es dann so, dass die ganzen Herzmuskelzellen völlig unabhängig voneinander irgendwie funktionieren gerade. Das heißt, wir haben keine reguläre Reizleitung mehr. Ja, und dementsprechend kann auch kein Blut vom Herz durch den Körper gepumpt werden und auch kein Sauerstoff zu den Organen. Und das ist halt das, was uns dann die großen Probleme macht und warum wir den Defibrillator möglichst früh eben da haben wollen, weil so ein Herzrhythmus kann nur mit einem Stromschlag vom Defibrillator wieder gerichtet werden. Und darum wollen wir den frühmöglichst da haben.
Das heißt, also ich hole mir dann dieses Gerät, pick diese Pads auf, am Brustkorb, genau. Auch da gibt, ja. Ist in den Geräten, also die Geräte weisen auch da an, wie man das zu machen hat, dann konnektiert man quasi das Gerät, beziehungsweise es ist vielleicht schon konnektiert.
Ist in der Regel alles fix fertig. Fix fertig. Das heißt, du nimmst diese Pads heraus, klebst sie auf und währenddessen spricht das Gerät schon mit dir und sagt, da kleb die Pads auf, und sobald die Pads kleben, erkennt das Gerät das schon, dass es jetzt eine Analyse macht. Das heißt, das versucht eben den Herzrhythmus zu analysieren. Ne? Und die einzigen zwei Dinge, die das dann eigentlich sagt, ist: Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren, oder einfach weiterdrücken. Ja. Das sind die zwei Optionen, die es dann eigentlich gibt. Ja. In der Zeit, wo das Gerät analysiert und den Herzrhythmus auswertet und Strom abgibt, so eben kann er den Patienten berühren. Ja.
Wichtig vielleicht zum Erwähnen wäre dann noch, dass ich nicht mit meiner Reanimation aufhöre und den Defibrillator hole, sondern ich muss wirklich jemanden abstellen, der das holt. Weil die Reanimation, also die Herzdruckmassagen, müssen durchgehend gemacht werden.
Die hat oberste Priorität.
Die Priorität, genau.
Jetzt kenne ich nur aus meiner, und ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nicht ein ganz grober Unfug, aber ich kenne den präkordialen Herzschlag. Ja, kennst du das, Peter?
Ja,
das sind so die Sachen wie Koniotomie. Gibt's den nur? Gibt's diesen Faustschlag, man haut?
Nein, also prinzipiell ist also der auch aus den Guidelines für die Profis draußen. Und okay. Ja, da war er eine lange Zeit lang auch drinnen, und man hat den eben gelehrt und gelernt, aber bitte das nicht machen, ja, sondern wirklich gute Herzdruckmassage machen und früh möglichst den Defi bringen. Also es gibt zwei Dinge. Es wird ja sehr viel geforscht in der Reanimation und in dem Bereich. Und die hohe Evidenz oder das, wo man wirklich weiß, das bringt was, ist Herzdruckmassage. Und wann ein defibrillierbarer Rhythmus ist, also was, wo ich einen Strom, den mit Strom richten könnte, dann bitte möglichst schnell defibrillieren. Ja. Das sind die zwei Dinge, die uns super wichtig sind und die,
die oberste Priorität haben auf.
Ja. Ja, also fein.
Aber wenn du schon dieses Historische da jetzt reinbringst, dann habe ich auch so eine Frage. Also dieser heimliche Handgriff, also wenn ich beim Essen sitze und es verschluckt sie wer so massiv, dass er blau anläuft quasi, und ich auch als Laie erkenne, der kriegt jetzt wahrscheinlich keine Luft, ja, habe ich gelernt, man geht hinter dem Patienten, also hinter diesem Menschen, da ist er ja noch gehabt, ja, und legt quasi, so wie so, nein, das sagt ihr dann, ich mach das jetzt nicht bei dir, weil sonst
würde
ich nicht
hundertprozentig
bringen. Genau. Und dann versucht man durch so eine ruckartige Bewegung nach oben diesen Fremdkörper raus zu befördern. Wird das noch empfohlen?
Also prinzipiell,
nur wenn es notwendig ist.
Du hast dich gut an deinen Ersthilfekurs und deine Ausbildung erinnert. Ja. Also prinzipiell, sagen wir mal, am besten war es, wenn der oder diejenige das, was er verschluckt hat, selber aushustet. Ja. Und wenn das eben nicht mehr funktioniert, dann fange ich mal damit an, dass ich fünfmal auf den Rücken zwischen die Schulterblätter schlage.
Okay, komm, sagen wir das bitte vor.
Das sagen wir dann auf der Woche. und wenn das nicht funktioniert mit fünfmal, dann mache ich fünfmal dieses heimliche Manöver, wie du eigentlich schön beschrieben hast. Mhm. Ich versuche wirklich von unten hinauf aus dem Magen, beziehungsweise den Druck zu erhöhen von unten, dass ich das wieder herausbringe. Und das mache ich so lang, bis ich das heraus habe oder bis in die Reanimationssituation geht. Ja. Sprich, bis ich eigentlich keine Atmung mehr habe und der Patient oder die Patientin dann bewusstlos ist und ich mit Herzdruckmassage beginne. Okay. Und dann hoffe ich eben, dass ich es durch die Herzdruckmassage vielleicht sogar herausbekomme.
Aber im besten Fall verhindert ich das durch diese
Manöver, die du beschrieben hast. Genau, vielleicht
war es in der Zeit. Ja, genau.
Super. Jetzt Wir haben jetzt, glaube ich, diese Laienreanimation draußen, hätte ich gesagt, relativ gut abgeschlossen für Erwachsene.
Das glauben wir zwar. Haben wir alles gesagt?
Ja. Ja. Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir, glaube ich, hinübergebracht.
Ja, also, ja. Also für Erwachsene deshalb, weil ich glaube, bitte nicht du mit 5 Kindern, ich mit 2, die ja allerdings schon erwachsen sind, und einen halbwüchsigen. Ist bei Kindern was anders?
Ja, also definitiv bei Kindern. Was sich ändert, ist, dass ich bei den Kindern eigentlich am Anfang immer eher davon ausgehe, dass sie ein Problem mit der Atmung haben. Ja. Das heißt, gerade bei den Kindern schaue ich, dass ich, bevor ich mit dem ganzen Anfang, wenn der jetzt, also abgesehen von wir kommen hin, wir machen einen Notfallcheck, wir überprüfen die Atmung, fange ich bei den Kindern mit 5 Beatmungen an. Ja. Also das heißt, ich versuche wirklich da 5-mal Luft hineinzubringen, weil ich meistens davon ausgehe, dass das irgendein Problem von oben ist. Ja. Bei den Kindern gehen wir seltener davon aus, dass die irgendein Herzproblem haben. Mhm. Was halt bei den Erwachsenen schon meistens das Problem ist, das zu einer Reanimation führt. Ja. Dann aber genauso mit Herzdruckmassage beginnen. Wichtig ist dann je nach Körpergröße. Ja. Also bei großen Kindern oder bei Jugendlichen, ich sage jetzt mal ab 14, 15, 16 Jahren, kann man dann durchaus schon mit beiden Händen beginnen zu drücken. Ja. Und was man probiert, ist so ungefähr 2/3 des Brustkorbs einzudrücken. Mhm. Ja. Je kleiner das Kind ist, desto eher gehe ich zu einer Hand, dass ich nur mit einer Hand drücke, genauso durchgestreckt über den Patienten, über der Patientin und bis hin zu den ganz, ganz kleinen, wo ich eigentlich nur den Brustkorb umfasse mit meinen Händen und mit 2 Fingern drücke oder mit 3 Fingern gerade hineindrücke.
Mhm. Mhm. Ah, da ist es so, wenn man es in den Atemwegen ist und es ganz ein kleines Baby ist, dass man es sich drauflegt und so ein Manöver
rauszuklopfen.
Ertrinken ist ja bei Kindern eine der häufigsten Todesursachen. Mhm. Was gibt es da für einen Tipp? Also außer Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen? Ja.
Ganz wichtig ist einmal weg vom Wasser, weg in trockene Umgebung, das heißt, da die Kinder dann abtrocknen und da eben wieder ganz wichtig diese initialen Beatmungen. Weil da haben wir ja definitiv durch die Aspiration, also durch das Verschlucken vom Wasser ein Problem und da versuchen wir wirklich, vielleicht bringe ich durch den Druck, den ich mit einer Beatmung da anbringe, auch das Wasser wieder heraus, im besten Fall. Ja. Mhm.
Okay. Also in beiden Fällen jedenfalls einen Kurs machen, zeigen lassen, definitiv. Wie gehe ich bei erster Hilfe vor. Insbesondere, aber nicht nur, insbesondere dann, wenn ich regelmäßig mit Kindern konfrontiert
bin. Gibt es eigene Kurse, ne?
Gibt es eigene Erste-Hilfe-Kurse. Jetzt, ich habe schon angesprochen, nicht die Basisreanimation, da hätte ich gesagt, haben wir jetzt einen Überblick geschaffen, der allerdings jetzt nicht einen Erste-Hilfe-Kurs ersetzt. Das würde ich vielleicht auch gerne anbringen. Mhm. In Krankenanstalten, wir trainieren das, wir haben Rapid-Response-Teams, Herz-Alarm-Teams. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie ist jetzt so ein Herz-Alarm-Team konfiguriert in einer Krankenanstalt?
Naja, es ist so, dass quasi, nehmen wir an, es passiert einem Patienten, einer Patientin auf einer Normalbettenstation etwas, ist es so, dass die Normalbettenstationspflegekräfte, Fachkräfte beziehungsweise auch die Ärzteschaft darauf geschult ist, dass sie mit den Basismaßnahmen mal anfangen. Ja, also das heißt, so wie wir jetzt gesagt haben, Thoraxkompressionen und Beatmungen und den Defibrillator hinzuholen. Ja. Und gleichzeitig ist es auch hier so, dass im Klinikum der hausinterne Herzalarm-Notruf angewählt wird. Ja, das betrifft an geraden Tagen, kommt es auf die Intensivstation der Anästhesie. Und an ungeraden ist es so, dass das die Notfallerstversorgung quasi erledigt und dafür zuständig ist. Und die kommen dann mit ihrem Equipment daher, mit Defibrillator, mit Beatmungsequipment und führen dann die erweiterten Maßnahmen durch. Ja. Und es ist auch so, dass das Team sie beim Weggehen von der Station und zum Notfallort, schon ausmacht, wer welche Funktion übernehmen wird. So wird es halt auch gelehrt und es ist am besten, weil das einfach dann jeder weiß, was er zum Tun hat, ja. Und kommen dann in diese Situation rein und schauen, dass das Personal, das vor Ort ist, einfach auch mit einbezogen wird und da ein gemeinsames Arbeiten einfach stattfindet, ja.
Und welche Rollen gibt es in solchen Teams? Oder wie gibt es überhaupt Rollen, nicht? Weil du sagst, ihr macht euch das aus, wer was macht?
das ist gut, sehr interessant, dass du das ansprichst, weil diese Rollenverteilung in einem Team und auch die Steuerung von Aufgaben, wer übernimmt was, ja, das ist ja was, mit dem sich auch die ERC oder der Verein eigentlich, wo die Guidelines herausgeben, ganz viel damit auseinandersetzt. Also da hat man sich ja an die Raumfahrt oder an die Fliegerei eigentlich ein bisschen angenähert, wo die zwei Piloten, die vor dem Start die Maschine überprüfen, sämtliche Knöpfe sich gegenseitig abfragen, so ungefähr. Und das ist was, wo man in der Reanimation halt auch sagt, wir achten ganz stark auf diese Kommunikation. Also es gibt wirklich direkte Anweisungen und auch die Rückmeldungen dazu. Und ja, in weiterer Folge von dem her schauen wir, dass wir da eben auch mit der Normalstation dann eine gezielte Ablöse haben, sprich das neue Team wird über die Situation informiert, wann die da dazukommen. Und es gibt immer eine kleine Übergabe so zwischendurch. Jeder sollte die Rolle kennen im Team. Es gibt meistens einen Teamleader. Das muss jetzt nicht zwingend der mit der höchsten medizinischen Qualifikation sein, das sage ich auch dazu, ja. Sondern es sollte der sein, der wirklich firm ist in dem, was wir da machen, sprich in dem Algorithmus, und der, was sich auch traut, Anweisungen zu verteilen. Ja. Mhm. Und die Aufgaben immer so zu geben, dass derjenige an der Stelle ist, wo er am besten hingehört. Ja? Sprich, der Anästhesist vielleicht ist am besten beim Beatmen. Ja? Und der Pfleger, der jede Woche mehrmals ins Fitnessstudio geht, ist wahrscheinlich am besten bei der Herzdruckmassage aufgehoben. Ja? Oder der Gerätebeauftragte übernimmt den Defi. Ja? Und natürlich bei einer Längenreanimation verteilen sich diese Rollen dann
auch. Das heißt, also, da wird dann auch quasi gewechselt. Nicht?
Genau, vollkommen richtig.
Du als Sally-Up, Sally-Down-Experte würdest wahrscheinlich die Herzdruckmassage durchführen, Oliver.
Womöglich.
Wenn ich das einteilen dürfte. Super, dass ihr das ansprecht, dass Kommunikation so entscheidend ist und dass man die lernen muss in diesen regelmäßigen Training, die ihr durchführt. Ich würde jetzt sagen, dieses Thema Herzdruckmassage, Beatmung haben wir insofern gut behandelt, weil wir noch viel mehr dazu zeigen werden in weiterer Folge, und würde noch gern eingehen auf, was haben wir aufgeschrieben? Schnitt, Stich und Schussverletzungen.
Schussverletzungen. Da merkt man, wo du herkommst.
St. Pölten ist wie New York, nur anders. Ja.
Genau. Und unter Bergen, die eine der größten, größten kleinen Großstädte Europas.
Fällt das auch unter Erste Hilfe? Schnitt, Stich und Schussverletzungen? Und was ist da wichtig für einen Laien zu wissen? Wie soll man da vorgehen? Ich habe zum Beispiel daheim wirklich Pflaster, Tupfer und Steristrip,
also
weil ich ein Liebhaber von scharfen Messern bin. Ja, also scharfe Küchenmesser sind das ist ganz, ganz wichtig. Denke ich mal, ich koche ja unheimlich gern. Und meine Kinder sind super. Also die Josefine, danke Josefine, dass du das immer so großartig übernimmst. Ja. Die Josefine weiß genau, wo im Medikamentenschrank die Pflaster und die Steristrips sind. Und ganz oft hört man, Josie, ich hab mich geschnitten, und die Josie kommt und verbindet es. Und sie macht das wirklich großartig. Ja. Es macht wahrscheinlich, was hast du daheim? Hast du was daheim?
Ich habe wahrscheinlich Pflaster zu Hause, aber ich habe einmal von einem Koch gehört, schneiden tut man sie mit stumpfen Messern und nicht mit scharfen.
Ja, aber wenn man sie mit einem scharfen Messer schneidet,
schneidet man halt tiefer und tiefer. Hat mehr drauf. Aber es ist ein Thema auch jetzt in der erweiterten Erste Hilfe. Nicht? Also es wird in sehr vielen bei Schuss- und Stichverletzungen wird es wahrscheinlich auch nicht
wir so selten sein. Wir haben Experten da.
Ja,
fragen wir die
auch. Ich hätte auch gesagt.
Ja. Also das war ja definitiv ein Thema in der ersten Hilfe, ist diese starke Blutung. Das heißt, ich sehe jetzt Blut spritzt wirklich heraus. Also ich habe ein großes Gefäß erwischt mit dem stumpfen Küchenmesser oder mit der Schere oder mit was auch immer. Und da muss ich natürlich auch relativ schnell handeln. Ne? Weil wenn jetzt eine Arterie, also ein Gefäß erwischt, das vom Herzen wegführt, wo das Blut richtig herausspritzt oder heraussprudelt, dann muss das relativ schnell unterbunden werden, diese Blutung, weil da kann ich auch viel Blut verlieren. Mhm. Ja.
Wie viel Blut haben wir so im Körper?
Ja, das ist beim Erwachsenen hast du diese 4 bis 6 Liter. Mhm. Und ja, natürlich, das kann schnell kritisch werden, wenn ich ein großes Gefäß erwische. Gott sei Dank, bei Menschen, die jetzt nicht blutverdünnt sind oder so, kann es ja sein, dass solche Blutungen von selber sistieren. Mhm. Ja. Aber wenn sie das nicht tun, dann was der Laie eigentlich eher als erstes macht, ist, wenn es auf der Extremität ist, die Extremität hochhalten und einmal draufdrücken. Ja. Mhm. Das heißt, das sind die Dinge, die kann ich relativ schnell machen, ohne dass ich Hilfsmittel habe. Ja.
Also arme Beine hochhalten, wenn irgendwas da
ist. Genau, einen Druck aufbringen auf die Einstichstelle.
Ich habe noch gelernt, abbinden. Hast du das auch noch gelernt?
Ich war ja beim Bundesheer und wir haben sogar mit einem Dornike, glaube ich, heißt dieser Apparat nicht zu abbinden gelernt. Mhm. Also ich hätte jetzt einmal gesagt, was ich nur im Gedächtnis habe, ist, man nimmt nicht das Wäscheleinen und bindet die Extremität ab, nicht, weil das wahrscheinlich nicht förderlich ist, sondern eher hinderlich.
Ich würde hier wiederum sagen, nimm das, was du verfügbar hast in der Situation. Okay. Ja, weil wenn da jetzt das Blut herausspritzt, weil die Extremität abgetrennt ist oder sonst was und du hast nur eine Wäscheleine, dann nimmst du. Ja,
okay.
Weil da bringt er das, da kannst du nirgends draufdrücken dann.
Ja, verstehe.
Also in dem Fall, ja, aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich einmal beim Bundesheer war und dass uns das halt damals auch so erklärt wurde. Und aber diese starke Blutung und auch der Druckverband, ja, das wäre ja der nächste Schritt, nur vorm Abbinden. Ja. Also bevor ich, wenn ich sage, ich habe jetzt die Hände nicht mehr zur Verfügung, weil es an zwei oder drei Stellen vielleicht herausblutet, dann versuche ich immer einen Druckverband anzulegen. Okay. Das ist, die gibt einen Kompresse drauf und dann einen Druckkörper. Das kann auch von bis sein, vom Holzstock über den Stein, über sonst was halt gerade da ist, wenn ich jetzt ans Wandern denke oder sonst was. Ja. Und dann versuche ich mal so die Blutung zu stillen. Und wenn das auch nichts hilft, dann gibt es natürlich in weiterer Folge die Abbindung. Ja. Aber das sind halt Dinge, die sollten geübt werden, und drum empfehle ich an jeden, der was sie viel im Extremsport, Freizeit, sonst wo bewegt, macht seinen Erste-Hilfe-Kurs, ja. Weil dort werden solche Dinge auch genau wirklich von Fachexperten gelehrt, und da kann man es auch gut herzeigen, wie das dann auch funktioniert, ja. Weil das sind Sachen, die halt auch geübt werden.
Eben, wenn ich nichts bei Hand habe, würde ich sogar meinen Pullover zum Beispiel nehmen und damit abbinden, weil es ist ja nicht so, dass ich immer ein Erste-Hilfe-Paket mit habe, also da kann ich schon ein bisschen kreativer sein, ja.
Genau. Ja, ich habe mir letztes Mal für meinen Wanderrucksack sowas gekauft, so ein kleines, weil meine Frau gesagt hat, nie haben wir was mit, und du bist doch Krankenpfleger. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie hat recht. Hast du?
Ich hab immer im Rucksack sozusagen eine Rettungsdecke und ein Verbandspaket. Mhm. Und in der Regel, wenn ich ein bisschen weiter unterwegs bin, auch so ein Biwaksack, nicht, weil der Frieren ist auch keine Gaude. Vielleicht nur mal, um auf dieses Thema Schnitt- und Stichverletzungen und Schussverletzungen auch vor allem zurückzukommen. Wichtig ist natürlich auch da der Selbstschutz. Das heißt also, wenn der Gefährder, glaube ich, nennt man den professionell, wenn der in der Nähe ist, nicht, dann wäre ich wahrscheinlich auch meine Handlungen ein bisschen auf das adaptieren, dass ich mich jetzt da selber nicht unbedingt in Gefahr bringe. Nicht? Unsere Zeit ist schon unheimlich weit fortgeschritten, und wir haben nur unter Umständen jetzt die Basisreanimation besprochen. Ihr habt auch erwähnt, dass sozusagen in Krankenanstalten das natürlich auch professionalisierter ist, dass Algorithmen gibt, die dann sozusagen abgearbeitet werden, und dass das professionelle Team da auch sozusagen ein Gefüge hat, das festgelegt ist, und wo das sozusagen, um den Begriff auch wiederum zu bemühen, suffizienter funktioniert. Ich glaube, wir werden es zeitlich nicht mehr schaffen, dass wir auf das konkret eingehen, Peter. Was meinst du?
Ich hätte gesagt, unsere Professionisten im Krankenhaus wissen, was sie zu tun haben, schon das regelmäßig. Das ist die wichtige Information an unsere Zuhörerinnen. Es gibt ein regelmäßiges Training in allen Settings. Also die Kinderintensiv hat ein eigenes mit einer Kindersimulation quasi und im Erwachsenenbereich. Wir sind da so verpflichtet und wir machen das auch gern. Danke, dass ihr uns immer so gut schult. Ich habe erst vorher gesehen, meine letzte gehabt, die war großartig. Ich habe gelernt, dass man den präkardialen Faustschlag nicht mehr macht. Der ist historisch, da siehst du, wie lange wir schon im Geschäft sind. Aber das Heimlich-Manöver nach wie vor aktuell ist, falls irgendwas die Atemwege blockiert. Ich habe gelernt, dass auch die Wäscheleine dazu dienen kann, aktive Blutung zu stoppen, wenn ich nichts anderes da habe, im Sinne use it or lose it. Ja. Und dass man, wenn man eine Herzdruckmassage durchführt, das Schlechteste ist, nichts zu tun. Und wenn man es durchführt und es ist nur wer da, dass man nach 2 Minuten sich ablösen lässt, also den Ehrgeiz hinteranstellen und wissen, das schaffen auch die Profis nicht viel länger, die wechseln sie ab. Du machst am Schluss immer eins und heute bist wieder da. Schön, dass du da bist, Oliver. Du machst das mit dem Appell immer so großartig. Ich würde das wieder gern dir überlassen.
Ja, ja. Jetzt ist ja, finde ich, besonders fein, weil du ja eine Menge Appelle schon vorweggenommen hast.
Wirklich?
Ich finde schon nicht.
Da habe ich nur gesagt, was ich gelernt habe.
Use it or lose it. Also. Und gescheiter was machen als nichts machen. Das heißt also, die Appelle sind jetzt schon begrenzter. Patrick, was wäre so ein Appell an die Bevölkerung, an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich kann jedem nur raten, einfach, dass er, wenn er irgendwie der Familie damit konfrontiert war und sie unsicher ist, einfach, dass er einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Mittlerweile ist das auch schon so, dass sie in den Volksschulen teilweise schon gemacht werden, ja, zumindest bei uns in Wien. Quasi. Meine Kinder haben das beide schon gemacht. Und ich glaube, dass man sich damit einfach so in der Übung konfrontiert.
Ja. Also auseinandersetzt, nicht? Weil ich glaube, das macht natürlich auch was aus, wenn man sich im Vorfeld einmal so eine Situation durchspielt und dann gedanklich halt auch nicht mehr so überrascht ist, wenn das dann tatsächlich in der Realität ist.
Das kann leider Gottes jeden treffen und ich denke mal, dann ist man gut vorbereitet und weiß dann auch, was man für Maßnahmen zu setzen hat.
Markus?
Ja, also ich schließe mich dem an und ich finde super, dass der Patrick sagt, seine Kinder haben das in der Volksschule schon gemacht, weil ich glaube, das ist was, wo wir gesellschaftlich noch viel mehr hin müssen, ja, im Laienbereich, ja, das heißt zum Beispiel in die Schulen nur viel, viel mehr. Es gibt diverse Initiativen schon, dass man in diesen Bereich hineinkommt, ja, aber vielleicht passt das auch als eigenes Schulfach oder so weiter. Und ja, also Ideen natürlich viele und ich weiß schon, das ist, die Zeit in den Schulen ist auch begrenzt, aber das ist doch was nicht unwichtig war. Ja. Wenn jeder wirklich gute Erste Hilfe machen kann und dem Nächsten auch gut helfen kann. Ja. Und im besten Fall auch für die Menschen geht es in einen Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt diverseste Anbieter, es gibt Online-Videos vom Samariterbund, Rotes Kreuz und anderen Rettungsorganisationen, wo man auch wirklich relativ schnell wieder mal ein bisschen an den Ball herankommt. Ja. Was nicht das praktische Üben jetzt ersetzt, ja, alleine das Video. Aber ja.
Das heißt also an die Zuhörerinnen und Zuhörer und heute Seherinnen und Seher.
Ah, ja.
Ja. Kann man sagen, wir haben wahrscheinlich viel gelernt, nicht, dass Handeln besser ist als nur Zuschauen, dass jeder in diese Situation kommen kann, eine Reanimation starten zu müssen, nicht, oder auch reanimiert zu werden, nicht, also auch das ist ja nicht ganz unmöglich. Und dann ist gut, wenn man eine Idee davon hat, wie man agiert. Ich hätte gesagt, wir werden das Thema nicht gleich zu den Akten legen, Peter, sondern werden uns nur einen weiteren Podcast vornehmen, wo wir vielleicht auch ein bisschen so intensiver auf einzelne Sachverhalte eingehen.
Das mit den Schussverletzungen, gell?
Ja, die Schussverletzungen, die müssen wir unbedingt besprechen.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe diesmal auch einen Appell.
Ja. Jeder hat einen Appell.
Ich habe einen Appell
an dich. Wobei du hast im gesunden Leben, macht der Peter so eine Bewegung.
Mein Appell.
Kommt alle zu mir.
Nein, zwar. Also, du hast mich nicht gefragt, aber ich sage jetzt an, mein Appell an dich ist, erkundig dich, wo der Ideen im Wald ist. Ich glaube, das wäre wichtig. Ja. Und der zweite Appell ist in unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns weiterhin treu, abonnieren Sie uns, schreiben Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen an unsere E-Mail-Adresse, die wie folgend lautet, Oliver?
podcast@stpoelten.lkne.at.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr Zeit gehabt habt. Es war großartig.
Vielen Dank.
Dankeschön.